Ich begrüße Friedrich Merz auf dem Sofa, auf derselben Stelle, auf der gerade Paulo Coelho saß und behauptet hat, die wahren Esoteriker seien die Finanzleute, die Banker. Teilen Sie diese Ansicht?
Naja, also erstmal, Herr Herles, grüße Sie herzlich. Ich freue mich, dass wir Gelegenheit haben, uns nach so langer Zeit mal wieder zu sehen. Ich denke über diese Frage noch nach.
Naja, also das Ganze ist ja so mysteriös, was da abläuft. Ja. So rätselhaft, dass man schon auf die Idee kommen kann, wenn man es ironisch ausdrückt, das hat nichts mit rechten Dingen zu tun.
Also sagen wir mal, zumindest die Kompliziertheit des Systems hat wahrscheinlich auch mittlerweile manchen Akteur überfordert. Und deswegen hat es jetzt einen solchen Crash gegeben. Also welche Folgen und welche Schlussfolgerungen daraus zu ziehen sind, wage ich heute noch nicht zu beantworten. Eines ist aus meiner Sicht in jedem Falle richtig. Wir brauchen global harmonisierte Ordnungen. Der Nationalstaat läuft diesen Produkten hinterher. Und insofern war eine der besten Antworten, die wir geben konnten, schon vor 10 Jahren die Europäische Wirtschafts- und Währungsgemeinschaft. Und ganz offen gesagt, ich hätte mir gewünscht, dass sehr viel früher als Reaktion auf diese Krise der Euroraum, also die 15 Mitgliedstaaten der Europäischen Union, die am Euro teilnehmen, in Aktion getreten wäre und zum Beispiel gesagt hätten, wir brauchen jetzt eine europäische Bankenaufsicht. Denn offensichtlich reicht die Koordinierung der nationalen Bankenaufsichten nicht aus, um solche Probleme wirklich auch von Anfang an gar nicht erst entstehen zu lassen. Und diese Folgen, die müssen wir sorgfältig bedenken, ja. Keine Frage.
Aber wenn Sie jetzt eine Umfrage machen würden, dann würden wahrscheinlich 99,9% sagen, nein, jetzt müssen wir weniger Kapitalismus wagen. Und Sie wären ziemlich allein. Und von Amerika bis zu uns nimmt der Glaube und die Hoffnung, dass der Staat es reparieren könne, wieder zu. Insofern liegen Sie vielleicht mit dem Buchtitel voll daneben.
Also ich gebe zu, es ist ein Zeitpunkt, der natürlich erklärungsbedürftig ist, ja. Keine Frage. Aber ich denke, gerade jetzt müssen wir eine Diskussion führen, wie viel Staat brauchen wir? Und Sie werden in meinem Buch viele Kapitel finden, wo ich mich ausdrücklich für einen starken Staat ausspreche. Aber wir dürfen nicht übersehen, dass natürlich eine offene, freiheitliche Marktwirtschaft in der Lage ist, Wohlstand zu schaffen. Und ich habe das an verschiedenen Kapiteln deutlich gemacht. Ich sage es mal an einem großen Thema. Wir haben geglaubt, dass wir die Sozialversicherungen ständig weiter über Staatshaushalte finanzieren können. Und ich habe versucht, in dem Buch nachzuweisen, dass überall dort, wo auch über Kapitalmärkte, nicht ausschließlich, aber auch über Kapitalmärkte, Altersversorgung aufgebaut wird, diese Altersversorgung sehr viel stabiler und vor allen Dingen umfangreicher ist. Das mag Ihnen im Augenblick, in gegenwärtigen Zeiten dieser Krise provozierend vorkommen. Aber jetzt will ich mal daran erinnern, wir hatten schon mal eine ähnliche Krise an den Kapitalmärkten. Das liegt gerade mal 5 Jahre zurück. Da haben wir die große Krise der Internetblase gehabt, die geplatzt ist. Unter Einschluss dieser Krise hätten in den letzten 20 Jahren 100 Euro pro Monat im Kapitalmarkt einschließlich der Rückschläge des Jahres 2002/2003 eine Verzinsung von 7,3% gebracht. Der DAX ist heute wieder massiv nach unten gefallen, aber wir stehen heute mit dem deutschen Aktienindex immer noch doppelt so hoch wie am Ende der letzten Krise, als er an seinem Tiefpunkt bei 2200 war. Also, lange Rede, kurzer Sinn, es hat jetzt natürlich, das ist ein Thema, wo viele jetzt sagen, der Merz spinnt, aber ich glaube, am Ende des Tages, wenn wir mal die Krise hinter uns haben und wir wieder den nüchternen Blick nach vorne richten, ja, dann wird manch einer mir zugestehen, wir brauchen neue Abgrenzung zwischen Staat und Freiheit der Bürger, ja, aber wir brauchen natürlich auch sehr viel stärkere Kapitalausstattung der Sozialversicherungssysteme und ich füge ausdrücklich hinzu, auch der Bildungssysteme. Wir können Bildung und Sozialversicherung nicht ständig weiter mit den Schulden von heute auf Kosten unserer Kinder von morgen finanzieren.
Ja. Nun gibt es ja ein Zauberwort in der deutschen Politik, in allen Parteien übermäßig benutzt, das heißt soziale Gerechtigkeit. Und wenn Sie eine Umfrage machen, dann stimmt auch die Mehrheit der CDU-Wähler der These zu, es geht so ungerecht zu in unserem Land. Und es sind ja auch die Mehrheit der Bevölkerung, die inzwischen etwas bekommt vom Staat, die wenigeren, die etwas abgeben müssen. Sind die Deutschen ein Volk von Neidhammeln? Ist sozusagen der Sozialismus, vielleicht kein Zufall, Karl Marx war Deutscher, ist das vielleicht eine Eigenschaft unseres Volkes?
Wir haben jedenfalls ein ausgeprägtes Sicherheitsbedürfnis. Und dieses Sicherheitsbedürfnis in Deutschland geht oft genug zu Lasten der Chancen, die wir eigentlich hätten, die wir aber nicht nutzen. Ich will es mal an einem ganz einfachen Beispiel deutlich machen. Wir haben in den letzten 20 Jahren immer im Durchschnitt der Wachstumsraten unter dem europäischen Durchschnitt gelegen. Ich will von Amerika gar nicht sprechen, das sind unzulässige Vergleiche. Aber wir haben in Europa als die bevölkerungsreichste Nation, als das wirtschaftlich stärkste Land, das wir immer glauben zu sein, Exportweltmeister, wir haben in Europa immer Wachstumsraten gehabt, die unter dem liegen, was der Durchschnitt der Europäischen Union war. Das heißt, hier werden einfach Zukunftschancen verspielt, weil wir nach meiner Überzeugung zu viel über Verteilung reden und zu wenig über Erwirtschaften reden. Wir können aber nur das verteilen, was wir vorher erwirtschaftet haben. Und Herr Herles, ich habe einen Punkt, der mir wirklich echte Sorgen macht. Wenn wir diesen Weg weitergehen, werden nicht die sozial Schwachen die Verlierer sein. Für die ist die Substanz des Sozialstaates immer noch gut genug. Es werden auch nicht die sogenannten Besserverdienenden die Verlierer sein. Die haben Möglichkeiten, auch dem Land auszuweichen. Und viele tun es. Wir haben Abwanderungen von 160.000 pro Jahr. Das sind ja nicht die Schwachen, die gehen, das sind die Starken. Das große Problem ist, dass die Mittelschichten in Deutschland unter dem Politikversagen am meisten leiden, weil wir denen nämlich etwas versprechen, was wir mit dem, was wir erwirtschaften, nicht mehr halten können. Ich mache es an einer Zahl deutlich. 1,5 Billionen Euro Staatsverschuldung, runtergebrochen auf die einzelnen Köpfe der Gesellschaft, das sind 18.000 Euro Schulden pro Kopf der Bevölkerung, die der Staat gemacht hat, nimmt uns Zukunftschancen, und zwar insbesondere für die Mittelschichten, für diejenigen, die einen starken Staat, aber eben auch Möglichkeiten für eigene wirtschaftliche Betätigung und eigenen wirtschaftlichen Erfolg brauchten. Und da, meine ich, müssen wir drüber reden, wie wir das besser machen können.
Wird die Marktwirtschaft von den Politikern, von den wichtigen Parteien, ich meine es nicht die Linke, ich meine die anderen, diskreditiert und beteiligt sich an dieser Diskreditierung nicht auch ihre eigene, die CDU?
Ja. Das ist eine Schwäche, ich mache es jetzt mal etwas vereinfachend, der Liberalen, und zwar nicht der FDP-Mitglieder, sondern derjenigen, die sich als wirtschaftsliberal empfinden, seit Anfang an. Wir haben in Deutschland mit dem Liberalismus, jetzt mal übersetzt gesagt, mit der Freiheit unseres politischen und ökonomischen Systems nie wirklich etwas anfangen können. Die Freiheit ist der Bevölkerung immer nur ein abstrakter Wert gewesen. Und als die Menschen in der früheren DDR die Freiheit hatten, haben sie sich einige Wochen darüber gefreut und anschließend haben sie wieder nach demselben Sozialstaat gerufen und heute sagen 75% der Bevölkerung in den neuen Bundesländern, Sozialismus ist eigentlich eine gute Sache, es ist nur schlecht gemacht gewesen. Also wenn ich solche Ergebnisse sehe, muss ich sagen, da stimmt irgendwas im emotionalen Gebälk dieser Republik nicht. Und da müssen wir einfach jetzt mal mehr werben für die Vorteile einer freiheitlichen Ordnung und auch für die Chancen, die es in einer solchen freiheitlichen Ordnung gibt. Ich glaube, wenn wir unserer Sehnsucht nach dem starken Staat, den wir jetzt wieder alle rufen, wenn wir dem ungezügelten Lauf lassen, dann werden am Ende des Tages nicht nur die Freiheit und die Demokratie verlieren, dann wird auch am Ende der Wohlstand dieses Landes erhebliche Einbrüche erzielen.
Aber das Phänomen, das Sie beschreiben, hat ja historische Gründe. Es sind auch nach dem Zweiten Weltkrieg Millionen von ehemaligen Nazis mit sozialpolitischen Maßnahmen zu Demokraten gemacht worden. Deshalb zum Beispiel diese, wir sind uns vielleicht einig, unzählige erste Rentenreform, die Anpassung 57, die dynamische Rente, eine Erbsünde des Sozialstaats. Und so war es ja dann 89 nach der Wende wieder. Man hat versucht, die DDR-Bürger mit Sozialpolitik zu Demokraten zu machen. Das heißt, bei uns ist die Freiheit nie das eigentliche Ziel. Also man hat der Freiheit auch von Staats wegen immer misstraut. Man glaubt, wir brauchen die Sozialpolitik, um dieses System zu stabilisieren.
Also ob die Motivationslage der Adenauer-Regierung in erster Linie die war, die Sie nennen, weiß ich nicht. Ich bin in dem Jahr gerade geboren. Aus eigener Anschauung können wir beides ohnehin nicht mehr nachvollziehen. Aber eines ist überliefert.
Aber Erhard war dagegen damals.
Erhard war dagegen. Ich habe das auch in meinem Buch noch mal kurz, den Rückblick noch mal kurz genommen auf die Auseinandersetzung zwischen Erhard und Adenauer um die Einführung der dynamischen Rente. Also Erhard hat damals dagegen gekämpft, weil er wusste, dass das schiefgehen könnte. Adenauer hat etwas gesagt, was sozusagen das schlagende Argument seiner Zeit war. In seinem schönen rheinischen Dialekt hat er gesagt, Erhard, Kinder kriechen die Leute immer.
Ja.
Und er ist damals von einer Geburtenrate ausgegangen, die irgendwo zwischen 2,5 und 3 Kindern pro Frau in Deutschland liegt. Diese Rechnung ist aufgegangen bis ungefähr Mitte der 60er Jahre, also etwa 20 Jahre seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges. Aber sie ist abrupt in den Keller gegangen. Wir haben jetzt eine Geburtenrate von 1,3. Und selbst wenn wir heute eine höhere Geburtenrate wieder hätten, sie steigt ja ganz leicht an, aber nehmen wir mal an, wir würden heute großen Erfolg haben und würden die Geburtenrate verdoppeln. Es würde uns nichts nützen, weil uns heute wegen der niedrigen Geburtenrate seit den 60er Jahren heute am Tag in Deutschland 10 Millionen junge Menschen unter 40 Jahre fehlen, die wir nicht haben, weil wir diese niedrige Geburtenrate haben. 10 Millionen junge Menschen, die nicht da sind, sind 10 Millionen junge Menschen, die eine Familie gründen, sind 5 Millionen Frauen, die Kinder bekommen. Die sind heute einfach nicht da. Die werden wir auch nicht durch Einwanderung nach Deutschland holen können. Das geht objektiv nicht. Die Diskussion ist Gott sei Dank jetzt auch abgeschlossen. Das heißt im Klartext, die Generation meiner Kinder, und ich habe ja ganz bewusst dieses Buch geschrieben mit der Widmung meinen Kindern und ihrer Generation. Wir muten unseren Kindern etwas zu an Lasten, die wir etwa im Bereich der Umweltpolitik schon seit Jahren diskutieren. Jeder von uns ist bereit zu sagen, in der Umweltpolitik muss das Prinzip der Nachhaltigkeit gelten. Also eine Generation darf nicht mehr verbrauchen, als sie selbst in der Lage ist, auch wieder zu erwirtschaften. In der Wirtschaftspolitik, in der Finanzpolitik, in der Sozialpolitik, in der Familienpolitik tun wir jeden Tag das Gegenteil. Das hat mit Nachhaltigkeit nichts zu tun. Im Gegenteil, wir leben geradezu auf unmoralische Art und Weise auf Kosten unserer Kinder. Und um diese Diskussion in eine andere Richtung zu bringen, habe ich dieses Buch geschrieben.
Nun ist ja Ihre Partei, die CDU, vor der letzten Bundestagswahl mit einem sehr viel marktwirtschaftlicheren Konzept angetreten. Dann wurde die Wahl um ein Haar verloren und dann hieß es plötzlich, ja, wir waren zu wirtschaftsliberal. Deshalb ist es beinahe schiefgegangen und danach hat sich die CDU, Sie beklagen es, sozialdemokratisiert, wenn man so will. Ist denn diese Wahlanalyse falsch gewesen?
Diese Wahlanalyse ist nie gemacht worden. Wir haben über die Bundestagswahl 2005 nie ernsthaft diskutiert. Wenn die Union das getan hätte, hätte man den gesamten Zeitraum von Ende 2003 bis Ende 2005 in eine solche Analyse einbeziehen müssen. Und dann hätte man zum Beispiel festgestellt, dass wir nach diesem Leipziger Parteitag, wo wir eine umfassende Steuerreform beschlossen haben, an der ich nicht ganz unbeteiligt war, auf dem wir eine umfangreiche Sozialversicherungsreform beschlossen haben, an der ich auch nicht ganz unbeteiligt war, weil wir damals in der Herzog-Kommission dies lange erarbeitet haben, das gründlich erarbeitet haben, dann hätten wir festgestellt, dass wir mit diesen Ergebnissen bis weit in das Jahr 2004 hinein, sogar bis in das Jahr 2005 hinein, so gute Zustimmungswerte in der Bevölkerung hatten, trotz der Diffamierung, die es mit der Gesundheitspolitik etwa zum Thema oder mit dem Stichwort Kopfprämie gegeben hat, dass in den Medien darüber spekuliert wurde, Herr Halles, und da sind alle daran beteiligt gewesen, die gesagt haben, die Union steht so glänzend da, die kriegt bei der nächsten Bundestagswahl die absolute Mehrheit. Darüber ist das ganze Jahr 2004 in den Zeitungen spekuliert worden. Dann kam die Bundestagswahl 2005. Mein Vorwurf ist, wir waren nicht mehr klar genug in den Positionen. Und es hat natürlich mit Herrn Kirchhoff auch mehr Verwirrung als Klarheit gegeben.
Aber er hatte doch recht in der Sache.
Nein, als Herr Kirchhoff dann massiv angegriffen wurde vom parteipolitischen Gegner, hat die Union ihn alleine stehen lassen und er ist nicht wirklich verteidigt worden und wir haben nicht zusammengestanden und haben nicht zusammengehalten. So, und dann haben wir ein Wahlergebnis mit 35,3% bekommen. Das ist das zweitschlechteste Wahlergebnis, das die Union in ihrer Geschichte seit 1949 gehabt hat.
Also als Wahlverliererin heißt eigentlich Merkel, und wenn eine Analyse nach ihrem Muster gemacht worden wäre, dann hätte die CDU sie als Kandidatin aus dem Verkehr ziehen
müssen. Nein, diese Analyse ist auch wieder zu oberflächlich. Entschuldigung, wenn ich sage, und sie ist auch viel zu sehr auf eine Person bezogen. Bundestagswahlen in Deutschland sind seit 1949 Richtungswahlen und keine Kanzlerwahlen. Wir sagen zwar immer, wir seien eine Kanzlerdemokratie, das ist eine schöne Formulierung, aber sie ist allenfalls halb richtig. Bundestagswahlen sind Richtungswahlen. Und bei uns war 2005 die Richtung nicht mehr klar. Und wenn die Richtung nicht mehr klar ist, dann darf man auch nicht erwarten, dass die immer größer werdende Zahl der Wechselwähler bereit ist, eine Partei zu wählen, deren Richtung sie nicht mehr klar
genug erkennt. Aber das ist doch genau das, was Frau Merkel in Anführungszeichen auszeichnet, was sie charakterisiert, dass sie keine Richtung hat, dass sie keine Richtung vertritt.
Also
widersprechen Sie mir.
Ich widerspreche Ihnen deshalb, weil ich finde, dass Frau Merkel in diesen Tagen mit der ganzen Finanzkrise und Steinbrück zusammen die Sache gut macht.
Aber davor und alles andere? So.
Nur diese Finanzkrise wird nach aller Voraussicht nicht, jedenfalls nicht allein die Bundestagswahl 2009 entscheiden. Ich kann meiner Partei nur den Rat geben, und ich will mit meinem Buch dazu einen kleinen, bescheidenen Beitrag leisten, wieder über die Richtung Klarheit zu schaffen.
Dann müssten Sie mitmachen und nicht nur ein Buch schreiben.
Also, ich habe das auch an verschiedenen Stellen gesagt. Meine wirtschaftspolitische Grundüberzeugung ist in der CDU im Augenblick in einer totalen Minderheitenposition.
Dann müssten Sie genau wie die Linken auf der linken Seite, müssten Sie auf einer liberalen Seite eine neue Partei gründen.
Sehen Sie, und genau das werde ich eben nicht tun, weil ich nicht die Absicht habe, der Lafontaine der anderen Straßenseite
zu werden. Ja, aber es ist doch klar, die FDP liegt bei 12%. Da ist ein guter Teil enttäuschter CDU-Wähler.
Ja. Aber eben nicht alle, und das ist das Problem der Union, und ich hoffe, kann das nur jetzt parteipolitisch sagen, ich hoffe, dass es der Union gelingt, bis zur nächsten Bundestagswahl diese Unklarheiten so zu beseitigen, dass daraus auch wieder eine klare Richtung erkennbar wird, mit der sie die Bundestagswahl 2009 gewinnt.
Das ist eine nette Hoffnung, weil da gibt es ja auch noch die andere Unionspartei, die CSU, die hat nun einen Mann zum Vorsitzenden und Ministerpräsidenten, der ja nun eher aus diesem Sozialdemokrat, also man kann auch sagen, er ist ein schwarz lackierter Sozi, Herr Seehofer. Begeistert Sie das?
Also mich hat natürlich schockiert, wie die CSU vor 14 Tagen bei der Landtagswahl in Bayern abgeschnitten ist. Und hier kommt etwas zum Ausdruck, das wirklich alle Parteien zum Nachdenken bringen muss. Jenseits der Personen, das ist nicht in erster Linie eine Personalfrage, sondern das ist die grundsätzliche Frage, ob Volksparteien in der Bundesrepublik Deutschland noch in der Lage sind, potenzielle Mehrheiten der Bevölkerung an sich zu binden. Ich sage es mal in Zahlen ausgedrückt. Unsere auch durch die Politikwissenschaft gestützte Vermutung war bis heute, dass eine Volkspartei eine Partei ist, die sich 60% der Bevölkerung vorstellen können zu wählen. Also 6 von 10 Wähler würden sagen, ja, ich kann mir vorstellen, die SPD zu wählen. 6 von 10 sagen auch, da sind dann Doppelungen dabei, naturgemäß. Ja. Ich kann mir auch vorstellen, die Union zu wählen. Und 4 von 10 tun das dann auch. Wenn wir jetzt aber dauerhaft unter 40 liegen in ganz Deutschland, wenn wir selbst in solchen Bundesländern wie Baden-Württemberg und Bayern die 50 nicht mehr glatt halten, dann ist wahrscheinlich gegenwärtig eine Phase schon weit vorangeschritten, in der die Volksparteien langsam ihre Milieus verlieren, ihre Bindungskräfte verlieren und vielleicht das Ende der Volksparteien auch langsam heraufkommt.
Wäre das denn so schlimm?
Naja, Herr Halles, welche Folgen das hat, kann man zum Beispiel in Italien sehen. Das kann man auch in anderen Ländern sehen. Länder, die ein ähnliches Wahlrecht haben wie die Bundesrepublik Deutschland, wo wir also schon mit 5% jede Partei im Parlament haben, befördern natürlich einen solchen Prozess, ich sage es jetzt mal wertneutral, der Ausdifferenzierung und des größeren Angebotes der politischen Parteien. Regierungsbildungen werden damit sehr viel schwieriger. Stabile Regierungen werden damit sehr viel unwahrscheinlicher. Und schnellere Regierungswechsel werden damit sehr viel wahrscheinlicher. Ob das der Demokratie und der Stabilität eines Landes auf Dauer gut tut, habe ich meine Zweifel. Ich war immer davon überzeugt, dass es eigentlich gut ist, wenn eine große Volkspartei in der Regierung ist mit einem kleinen Partner und wenn eine andere große Volkspartei in der Opposition ist, vielleicht auch mit einem kleineren weiteren, mit einer kleineren weiteren Oppositionsfraktion. Dieser Zustand könnte möglicherweise für längere Zeit der Vergangenheit angehören, ja. Und dann werden Regierungsbildungen in Deutschland sehr viel schwieriger.
Ja, oder wir kriegen, gab es ja auch Beispiele, eine lang andauernde Phase einer großen Koalition. In Österreich gab es das. 2 mal 30 sind immer noch 60 und damit, und heute sind viele Leute froh, dass wir gerade eine große Koalition haben, weil sich dann so ein gewaltiger Kraftakt wie die Bankenkrise natürlich leichter schultern lässt. Würde sie die Vorstellung schrecken, dass wir nach der nächsten Wahl im nächsten Jahr nochmal eine große Koalition kriegen?
Das wäre aus meiner Sicht für die Bundestagswahl 2009 das denkbar schlechteste Ergebnis, das wir bekommen könnten.
Aber es ist nicht unwahrscheinlich.
Nein, es ist nicht unwahrscheinlich, aber sehen Sie, auch in Holland hat es eine große Koalition gegeben, die ist so lange im Amt geblieben, bis selbst die große Koalition keine Mehrheit mehr bei Wahlen hatte. Das kann uns in Deutschland auch passieren. So, und wir erleben jetzt schon, dass auf der linken Seite eine politische Partei stärker wird, von der ich vor 10 Jahren nicht geglaubt hätte, dass es sie überhaupt noch gibt, geschweige denn, dass sie jetzt auch im Westen so sich fest etabliert. Ich halte es überhaupt nicht für ausgeschlossen, dass das, was jetzt links passiert, nach der nächsten Bundestagswahl auch rechts passiert. Wir haben einen nicht unbeachtlichen Teil der Wählerschaft in Deutschland, die grundsätzlich geneigt sind, auch rechte Parteien zu wählen. Die großen Volksparteien verlieren ihre Bindungsfähigkeiten und mit dem Verlust der Bindungsfähigkeit geht der Verlust der Integrationsfähigkeit zur politischen Mitte einher. So, und das finde ich, wir regen uns über eine Linkspartei nicht weiter auf, aber wir würden uns Gott sei Dank und richtigerweise in Deutschland über eine Rechtspartei aufregen. Nur meine Antwort darauf ist, eine Rechtspartei wäre dann die logische Antwort auf große Koalition und Linkspartei. Und bitte bei aller parteipolitischen Bereitschaft zu streiten und allen parteipolitischen Unterschieden, aber das sollte doch nun die Mehrheit der Bevölkerung gemeinsam wollen, dass wir eben nicht in Deutschland wieder auf der rechten Seite des politischen Spektrums irgendeine Partei bekommen, die da auf Dauer in die Parlamente einzieht. Aber genau diese Gefahr wird natürlich eine große Koalition nicht kleiner machen, sondern größer.
Das sind natürlich die Definitionen unscharf. Wenn man rechts sagt, meinen wir natürlich ganz klar die Neonazis. Aber oft in der Debatte heißt es auch, Wirtschaftsleute wie Sie seien rechts. Das ist natürlich Unsinn, aber trotzdem, so wird argumentiert.
Naja, vielen Dank, dass Sie es gleich mit beantworten. Das ist natürlich barer Unsinn. Ich bin in einigen gesellschaftspolitischen Fragen und in einigen wirtschaftspolitischen Fragen gesellschaftspolitisch eher wertkonservativ, wirtschaftspolitisch eher liberal. Also mit mir können Rechte oder Rechtsradikale nun wirklich überhaupt nichts anfangen. Und insofern ist das ein unzulässiger Vergleich. Ich glaube auch nicht, dass er in größeren Teilen der Bevölkerung gezogen wird. Aber noch einmal, da gibt es ein Potenzial. Und ich sehe das ja auch in der Post, die man so bekommt und in den Wortmeldungen, die auch öffentlich gemacht werden. Und ich finde, wir sollten alle gemeinsam ein Interesse daran haben, dass die politische Mitte in Deutschland stabil bleibt und dass von links wie von rechts zur politischen Mitte hin integriert wird und nicht, dass wir da noch einen Spalt reinsetzen und sagen, lass das mal ruhig auseinanderfliegen. Also ich möchte rechtsradikale Parteien, bleiben wir beim richtigen Begriff, jawohl, rechtsradikale Parteien, die möchte ich weder auf der Straße sehen, noch möchte ich sie im Deutschen Bundestag sehen. Aber eine große Koalition erhöht die Gefahr, dass es passiert.
Was kann nun passieren und wie groß ist Ihre Hoffnung, Herr Merz, dass das, was Sie Kapitalismus nennen, wieder in der Diskussion positiver, optimistischer überhaupt zum Tragen kommt. Im Moment haben wir ja wirklich eine durch die breite Mitte gehende sozialdemokratische Gesinnung in der Bevölkerung.
Also der erste Schritt hin auf dem guten Weg ist die Lektüre meines Buches.
Sehr gut.
Das ist der erste wichtige Schritt.
Das ist zumindest für den privaten Kapitalismus von Friedrich Merz sehr von Vorteil.
Oder sagen wir mal so, das ist der zweite Schritt. Der erste Schritt wäre die Bereitschaft, sich mit unserer marktwirtschaftlichen Ordnung, mit ihren großen Erfolgen, mit ihren Erfolgsvoraussetzungen vorurteilsfrei auseinanderzusetzen. Und das wichtigste Vorurteil, das wir gemeinsam wirklich aus dem Weg räumen müssen, ist, dass privates Kapital schlechter ist als staatliches Geld. Wir leben in diesem Lande im Wesentlichen auf der Basis von privatem Kapital. Und mein Wunsch wäre, dass wir auch nicht alles, aber einen Teil der Sozialversicherungen mit privatem Kapital ausstatten, weil sie nur dann wirklich zukunftsfest und generationensicher werden. Und mein Wunsch wäre, dass wir auch in die Bildungseinrichtungen etwas mehr privates Kapital hineinbringen. Und mir ist das ein ganz besonderes Anliegen, Herr Halles, und deswegen will ich es zum Schluss unserer Runde hier noch einmal betonen. Ich habe das vor Augen, mit welcher großen Begeisterung amerikanische Hochschulabsolventen bereit sind, aus ihrem persönlichen Einkommen und Vermögen spätestens an ihrem Lebensende den amerikanischen Bildungseinrichtungen, und das sind nicht nur die Universitäten, sondern auch ihren Schulen, ihren Internaten, ihren Hochschulen am Ende, auch große Vermögenswerte zur Verfügung zu stellen und zu sagen, ich verdanke dieser Universität oder dieser Schule so viel, ich gebe ihr von dem, was ich persönlich davon gehabt habe, ein Stück zurück.
Die haben aber auch weniger Steuern bezahlt vorher.
So. Das eine gibt das andere. Wenn wir in einem Staat leben, der bis zu 50% Steuern erhebt, haben ja viele Teile der Leistungseliten das Gefühl, ich habe meinen Teil getan, der Rest ist für mich. Ich möchte, und das ist auch ein Versuch, mit diesem Buch dazu beizutragen, ich möchte, dass wir einen Mentalitätswandel haben, auch und gerade bei den Leistungseliten. Und insofern passt das Buch genau in die Zeit, in der wir jetzt diskutieren. Einen Mentalitätswandel, der da lautet, wir, die Leistungseliten, die Wirtschaftseliten, auch diejenigen, die Geldeliten in diesem Lande sind, verdanken diesem Land so viel. Wir geben jetzt auch dem Land und insbesondere den Bildungseinrichtungen ein Stück zurück, damit unsere Kinder und ihre Enkel eine Chance haben, genauso viel zu erreichen, wie wir das in diesem Land erreicht haben.
Darauf wird Herr Lafontaine, würde Herr Lafontaine antworten, darauf warten wir nicht, bis sie es freiwillig tun. Wir nehmen sie lieber gleich weg.
Und genau das ist der Unterschied, der Lafontaine und mich wirklich zutiefst trennt. In der Annahme, dass man dies mit Zwang machen kann, geht total daneben. Und meine persönliche Überzeugung ist, dass eine Bürgergesellschaft, die sich wirklich als Bürgergesellschaft versteht, über den Weg der Freiwilligkeit und der bürgerschaftlichen Verantwortung ein Mehrfaches von dem für das eigene Land erreichen kann, als mit Zwang durch den Staat und mit Gesetzen, die im Bundestag gemacht werden.
Friedrich Merz, vielen Dank. Mehr Kapitalismus wagen, ein streitbares Buch.